ARD.
Ich finde das schon herausfordernd mit den Tieren. Unsere ersten Lämmergeburten, die sind komplett schief gelaufen. Da sind uns alle Muttertiere gestorben, also nicht alle, die Hälfte der Muttertiere und die Hälfte der Lämmer. Und das war schon für mich traumatisierend. Und das waren also Euterentzündungen, muss man einfach sehr, sehr früh erkennen. Und man kann nicht alles wissen. Man macht in allen Lebensbereichen Fehler, bei Kindern, auf Social Media, aber eben auch in der Landwirtschaft. Und wenn man sich eben um Lebewesen kümmert, dann haben Fehler auch einfach Konsequenzen, nicht nur für einen selber, sondern eben auch für andere Lebewesen. Und ich finde, das ist schon so ein Druck, mit dem man erstmal lernen muss, klarzukommen.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Ja, herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast vom Norddeutschen Rundfunk NDR. Im Studio heißen euch willkommen unsere beiden sympathischen Paarhufer, Maja Muckwitz und Andreas Kuhlage.
Paarhufer?
Ja, also daran merkt ihr schon, ich bin so derjenige, der es mit Tieren und Landwirtschaft nicht ganz so hat. Ich komme aus der Stadt und bin aber immer daran interessiert zu gucken, was Landwirte so machen und dafür sorgen, damit wir was zu essen haben. Und lass mich da gerne aufklären und bin neugierig. Und ich finde, das sollten viel mehr Menschen sein. Darum geht es ja auch hier so ein bisschen im Podcast.
Ne? Und wir merken ja auch, dass ganz, ganz viele ganz neugierig sind, weil hier hören ja ganz viele Hektis zu, wie wir immer so schön sagen zu unseren Hörer und Hörerinnen. Und ja, ich bin Maja Muckwitz, ich bin Landwirtin, bin selbst auf einem...
Du hast was vergessen. Ah, jetzt kommt's.
Ja, ich sag's ja in jeder Folge, ich werde es nicht auslassen. Ich komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover, habe auch Landwirtschaft studiert und ich freue mich, dass wir hier gemeinsam viele unterschiedliche Themen beleuchten.
Und heute ein ganz spannendes Thema, eine unglaubliche Geschichte. Und wir freuen uns, dass wir die Protagonistin hier bei uns haben, die uns was erzählen wird. Ich sag mal so auf eine Formel gebracht, aus dem Zirkus auf den Hof. Also von, ich sag mal so... Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber so von einem vagabunden Leben sesshaft werden auf einem 500 Jahre alten Bauernhof, das ist Geraldine Schüle gelungen oder nicht. Von den Schwierigkeiten dieser Transformation wird sie uns gleich berichten, sie ist nämlich gleich bei uns.
Ja, ich freue mich auch total, denn ich bin ja hier so die konstante Landwirtin, die hier in jeder Folge sitzt, aber mir ist auch ganz wichtig zu zeigen, wer sind denn so die anderen Gesichter und die fleißigen Leute auf den Höfen und ich freue mich, dass wir in so vielen Folgen auch tolle Gäste haben und andere aus der Landwirtschaft vorstellen können und auch Quereinsteiger oder Leute, die das sich wagen, im Nebenerwerb zu starten, so einen landwirtschaftlichen Betrieb auf die Beine zu stellen. Und deswegen freue ich mich total auf die Folge.
Ich freue mich auch und ich freue mich darauf, endlich wieder gedemütigt zu werden in meiner absoluten Lieblingsrubrik.
Majas Landwort.
Ich möchte von dir wissen, was ist denn eine Nullparzelle?
Nullparzelle?
Nullparzelle. Ich finde, zum Anfang des Jahres kann man sich mal damit auseinandersetzen.
Boah, das ist schwer. Oh, Nullparzelle. Also ich sag mal, das ist wahrscheinlich ein Buchungstrick von euch Landwirten, um Steuern zu sparen. Also das ist eine Parzelle, die gebt ihr an beim Finanzamt, kassiert dafür Steuererleichterungen und in Wahrheit ist die gar nicht vorhanden. Sie ist also null. Und da baut ihr auch nichts an. Aber ihr seid ja trickreich und deswegen ist das so ein Buchungstrick.
Wie du uns hier wieder schlecht darstellst.
Jetzt kommt der Moment, wo ich gedemütigt werde, weil Nullparzelle ist garantiert was anderes, ne?
Ja, Nullparzelle ist ein Begriff aus der Landwirtschaft und diese bezeichnet ein abgegrenztes, meist kleines Feldstück, das während einer bestimmten Zeit anders bearbeitet wird oder bewirtschaftet wird. Landwirte oder Agrarwissenschaftler oder andere Leute, die daran was testen, nutzen Nullparzellen für Forschungsprojekte, um einen bestimmten Einfluss von Umweltfaktoren oder unterschiedlichen Bearbeitungsmethoden auf dem Feld zu untersuchen. Um euch jetzt mal ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel nutzt man eine Nullparzelle, um zu zeigen, wie sieht denn das auf dieser Fläche jetzt aus, wenn ich nicht spritzen würde. Und dann kann man eben ganz genau sehen, ah, dieser Teil wurde gespritzt, dieser Teil wurde nicht gespritzt und man hat das vor Augen geführt, was das für einen Unterschied macht. Und dann sind da auch ganz oftmals so Tafeln, die dort nochmal erklären, hey, hier auf diesem Bereich wurde nicht gespritzt und schaut euch jetzt mal an, wie das jetzt hier auf dem Feld aussieht.
Ah, okay, das ist also im Prinzip so eine Vergleichsfläche.
Wenn man so will, genau. Also es ist ein Mittel in der Öffentlichkeitsarbeit, um Menschen zu zeigen, welche Auswirkungen hätte es, wenn man nicht spritzt. Mhm. Aber es ist auch für den Landwirt an sich, der mal selbst schauen möchte, okay, ich möchte mal ein bisschen ausprobieren, wie ist eine andere Bodenbearbeitung, wie wirkt sich das auf die Entwicklung meiner Pflanzen aus oder wie wirkt es aus, wenn ich zu einem gewissen Zeitpunkt Dünger vielleicht später einsetze oder früher. Das ist einfach ein Vergleichswert, dass man diese Fläche einmal rausnimmt, um zu schauen, welche Veränderungen es dann gibt.
Toll.
Die Nullparzelle.
Ich habe die auch bei mir zu Hause, die Nullparzelle, also ein Bereich, wo man nichts macht und guckt, was passiert. Das ist das Zimmer von meinem Sohn, wenn er bei mir ist. Da wird auch nicht geputzt, da wird auch nicht aufgeräumt und ich beobachte das mal und schaue, wie sich das so im Verhältnis zu anderen Wohnungsteilen
Räumen
entwickelt. Ja.
Ja.
Faszinierend. Das Experiment läuft
Kommst
noch.
Kommst du wahrscheinlich gut bei weg, ne? Bei diesem Versuch.
Ich komm bei weg. Ich muss aber wirklich, ich muss da tief atmen, wenn ich da mal kurz reingucke. Ja, toll. Wieder was gelernt. Dankeschön, Maja.
Sehr gerne. Es war übrigens ein Hektiwunsch, dass wir mal den Begriff Nullparzelle klären.
Ah, ja, liebe Hektis, wenn auch ihr ein Landwort habt für Maja, ein besonders schweres, damit ich mich blamiere, dann schickt es uns an 63hektar@ndr.de. Und jetzt geht's aber auch schon los. Also diese Geschichte, als ich die zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, das ist ja wirklich verrückt. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwann schon mal geträumt, aufs Land zu ziehen und so ganz idyllisch und vielleicht einen Hof zu erwerben und dort zu sitzen, ein paar Tiere. Aber am Ende trauen wir es uns auch nicht und vielleicht ist es auch besser so.
Also ich finde auch, wenn man sich mit vielen gestressten Leuten unterhält, da fällt doch ganz oft dieser Satz, ey, oder lass uns einfach auf dem Bauernhof. Ne, ja. Also da sagt man dann Bauernhof und nicht landwirtschaftlichen Betrieb, sondern einfach einen Bauernhof auf dem Land und dann sollen uns mal alle an die Füße packen. Aber wie das Leben wirklich so ist, das finden wir vielleicht heute heraus.
Genau, Quereinsteiger. Und sie ist eine ganz besondere Quereinsteigerin. Als Kind und als junge Frau ist sie durch die Welt gereist in so eine Art Zirkus. Die Mutter war Handleserin und sie hat die ganze Welt kennengelernt und hat eigentlich nie so ein stetes Leben geführt. Und jetzt ist sie zum allerersten Mal an einem festen Ort und hat sich entschlossen, Landwirtin zu sein. Und zwar hat sie einen Hof besorgt, einen 500 Jahre alten Klosterhof. Und wie ihr das gelungen ist, wie weit sie ist und ob sie das immer noch für eine richtig gute Entscheidung hält, darüber werden wir jetzt reden. Geraldine Schüle ist bei uns. Hallo Geraldine.
Hallo ihr beiden, freue mich total hier zu sein.
Ja, wow, was für eine Geschichte. Wir haben uns ein paar Sachen bei dir auf der Instagram-Seite angeguckt. Das sieht da, wenn ich ganz ehrlich bin, oft idyllisch aus. Ist es das auch?
Es ist, also Land ist schon auch idyllisch. Ich finde, alles im Leben hat zwei Seiten und auch das Land. Und das eine ist Bauernhof, das andere ist Landwirtschaft und beides ist irgendwie ein bisschen wahr. Aber also gerade eben musste ich so lachen bei eurem Wort Nullparzelle, weil wir haben eine absolute Nullparzelle gekauft. Also dieses ganze Haus, dieser 500-Jahre-Klosterhof. Das ist so eine Versuchsfläche von Sanierungsstau inklusive der Scheune. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Da ist keine Heizung, da gibt es kaum Strom, kaltes Wasser.
Oh mein Gott.
Das ist eine absolute Versuchsfläche. Was passiert da, wenn man einfach nichts tut?
Ja, jetzt hast du schon Nullparzelle gesagt, aber wie können wir uns denn da die Landwirtschaft vorstellen? Was läuft da rum? Mut ist, mad ist, wird ist. Wie können wir uns das vorstellen?
Also wir sind auf den Hof gekommen vor anderthalb Jahren mit 17 Schafen.
Die habt ihr mitgebracht?
Die haben wir mitgebracht, genau.
Wo kommen die denn her?
Aus dem Handtischle.
Die sind uns gefolgt vom genau. Bahnhof aus.
Das waren die besten Follower, die wir finden konnten. Wir haben, bevor wir den Hof gekauft haben, haben wir ungefähr 4 oder 5 Jahre, ich bin wahnsinnig schlecht mit Zahlen, also es sind immer so ungefähre Angaben bei mir, auf dem landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb von Patricks Familie gewohnt.
Patrick ist dein Mann, ne?
Genau.
Ja.
Und sind dann mit unserem ersten Sohn, der war da 2 und hochschwanger vor anderthalb Jahren, auf unseren eigenen Hof gezogen. Und wir haben die Flächen auf dem Hof von seiner Familie vorher auch gepflegt. Das war auch ein kleiner strukturierter Betrieb und haben uns da versuchsweise ein paar Jahre vorher 3 Schafe geholt und das einfach mal ausprobiert und ansonsten eben geheut. Also mein Mann hat auf jeden Fall die Grunderfahrung, der weiß, wie man einen Traktor anmacht und mit dem Pferd und Heu macht, Schnaps brennt. Und der hat auf jeden Fall von Kindheit an Erfahrungen mitgebracht, sonst wäre das gar nicht gegangen.
Ja. Und reicht das dann, um so einen Hof zu kaufen oder sagt da irgendwann jemand, Sekunde mal, ihr habt doch eigentlich gar keine Ahnung?
Genau, also der Hof, den wir gekauft haben, das war eine lange Geschichte, weil wir haben uns lange nach Höfen umgeschaut im süddeutschen Raum. Und das ist gar nicht so einfach, weil die entweder in so einer Lage sind, dass es nur ein dunkles Schattenloch ist und man da kaum was machen kann und auch vielleicht nicht machen will. Oder sie sind eben unbezahlbar. Und gerade wenn man mit einer Landwirtschaft neu durchstarten will, dann ist das Startkapital schon auch immer so eine Frage, weil ja, wir alle wissen, dass Landwirtschaft keine Goldgrube ist normalerweise. Und dann muss man einfach irgendwie schauen, wie man an einen Betrieb kommt überhaupt. Und dieser Hof, der war nur an Landwirtinnen zu verkaufen. Und dadurch, dass wir auch 8 Hektar pflegen und ja, wir sind da mit landwirtschaftlichem Berater rangegangen und haben ein großes Konzept aufgestellt. Und das war schon ein bürokratischer Akt, bis wir das alles durchgebracht haben. Also das ist eben nicht so nebenbei einfach mal, ich kaufe mir einen schönen Bauernhof und bin da glücklich und zufrieden.
Wir sind hier immer noch in Deutschland, da muss das geregelt sein, ne?
Da muss das geregelt sein, ne?
Und was macht ihr jetzt mit den 8 Hektar?
Das ist alles Grünland und das sind schwer zugängliche Lagen. Wir haben jetzt seit einem Jahr Dexter-Rinder, weil die einfach klein sind, die machen nicht viele Trittschäden, sind aber vollwertige Kühe. Also die sehen so ein bisschen aus wie Highlands, aber sind, also es ist eine schottische Rasse und die wurde in Schottland wegen Hungersnot.
Eine Fleischrasse oder eine Milch?
Ja, man kann sie auch melken, aber das lohnt nicht wirklich. Mhm. Die wurde eigentlich so als Selbstversorgerkuh gezüchtet, einfach so eine Einfamilien-Selbstversorgerkuh. Aber es ist einfach für die Landschaftspflege und für die Flächen, die wir haben, das sind vieles Hangflächen, sind die sehr gut. Und das ist auch das einzige Weidevieh, was dieses Springkraut frisst. Mhm. Und ist gehörend.
Ja, also ihr habt diese Kühe, ihr habt Schafe und du hast gerade das Zauberwort Selbstversorger in den Mund genommen. Funktioniert das bei euch schon?
Wir sind da überhaupt nicht dogmatisch. Also wir haben schon die ganze Zeit, wir haben vorher diesen Zirkuswagen, in dem wir gewohnt haben, haben wir komplett selbst gebaut und hatten immer einen Selbstversorgergarten neben dem landwirtschaftlichen Tätigkeiten, die wir
klingt
gemacht
so
haben.
Klingt so schön nach Bullabü übrigens, ja. Wohnwagen.
Ja. Ja, es ist auch schön, aber das Konzept zum Beispiel, das ist nicht lebbar. Wenn man Landwirtschaft machen will oder auch Selbstversorgung machen will, dann reicht ein Bauwagen nicht. Also da fehlt der Gewölbekeller, da fehlt die Scheune, wo man alles lagern kann. Das funktioniert nicht. Also wir haben eigentlich immer den halben Hof belagert, aber haben halt in dem Wagen gewohnt.
Ja. Ich will noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Wie kam es denn überhaupt zu der Idee? Also, wir fassen mal zusammen. Du bist sehr viel in der Welt rumgereist, hast ein ja relativ unstetes Leben geführt, hast viele Jobs gemacht, viele Länder kennengelernt, alles Mögliche ausprobiert, warst unterwegs. Und wann kam so die Idee, jetzt möchte ich sesshaft werden und jetzt möchte ich Landwirtschaft machen?
Ja, das ist eine richtig lange Geschichte. Da muss ich ganz kurz ausholen. Das ist aber auch eine sehr romantische Geschichte.
Das mögen wir.
Ja.
Ich bin, also meine Eltern, wir waren sehr viel unterwegs. Meine Mutter war, wie gesagt, Handleserin. Und wir hatten aber auch eine Base in einem Ort. Und in der Nähe von dem Ort war eben der Hof von der Familie meines Mannes. Und ich war als Kind schon immer da, weil ich einfach... Ja, irgendwie war das schon immer meins so. Hab dort mit angepackt und ein bisschen was gelernt und mitgemacht immer. Und irgendwie, ja, wir waren dann immer beste Freunde, Patrick und ich, und sind mit dem Fahrrad zusammen nach Istanbul gefahren und haben alles zusammen gemacht. Aber ich wusste einfach nicht, wie das funktionieren soll, mit so einem Bauer dann irgendwie für den Rest meines Lebens auf irgendeinem Hof zu sitzen. Und er wusste nicht, wie das mit mir gehen soll, wenn ich übermorgen dann schon wieder weg bin und keiner mehr mistet. Und ja, so hat das einfach viele Jahre gedauert, bis wir dann vor 5 Jahren, glaube ich, gemerkt haben, es geht jetzt irgendwie nicht mehr mit und nicht mehr ohne einander und wir probieren das jetzt. Und wir haben dann tatsächlich, wie macht man das nach so jahrzehntelanger Freundschaft, haben wir dann per Handschlag entschieden.
Wir sind jetzt zusammen.
Genau, wir sind jetzt zusammen.
Du hast uns eine romantische Geschichte versprochen. Das klingt wie eine Abmachung.
Ja, so wie das halt früher war. Man hat eben abgemacht. Liebe vergeht, Hektar besteht.
Die Landwirtschaftssprüche hast du auch schon drauf, ne?
Auf jeden Fall. Die kennt man recht schnell, ja. Ja, und dann haben wir das einfach mal ausprobiert und das erste Jahr war furchtbar und ab dann wurde alles besser.
Das erste Jahr war furchtbar? Was? Warum das?
Ja, bis man sich dann mal nochmal auf so einer anderen Ebene begegnet und dann auch wirklich zusammen wirtschaftet und alle Hintertürchen schließt, die man sich aus Angst noch offen hält und ja, solche Dinge einfach, die zu menschlichen Beziehungen dazugehören, bis man das mal alles irgendwie geklärt und eingetütet hatte, das war ein bisschen anstrengend für uns. Aber ich glaube, jetzt ist es umso besser, weil wir Geschäftspartner sind, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern eben auch im Social-Media-Bereich mit einer gemeinsamen GbR. Wir sind Eltern, wir sind Hausbesitzer, wir renovieren zusammen und da muss man einfach gut gelernt haben, miteinander zu kommunizieren und ich glaube, das können wir jetzt.
Schön. Wie sieht denn jetzt so euer Alltag auf dem Hof ein? Also es klingt so, als wärt ihr eingegroovt.
Ja. Also ich muss dazu sagen, meine Mutter ist dann ganz spontan auch mit uns mitgezogen. Die wohnt jetzt gerade in dem Bauwagen. Und ohne die müssten wir ja schon viel umstrukturieren. Also die ist viel im Tagesgeschäft mit dabei, vor allem, weil wir zwei kleine Kinder haben, 1 und 3. Und die ist viel für die Kinder da, die ist aber auch viel beim Füttern. Wenn wir Termine haben, weg sind, dann guckt die nach den Tieren und das ist eine ganz, ganz große Hilfe. Also ohne mehrere Generationen oder irgendeine Form von Mitarbeitenden, wie auch immer, das in der Landwirtschaft dann eben oft in Familie geklärt wird, würde das gar nicht gehen. Genau, und unser Tag, also Patricks Tag fängt sehr früh an, dadurch, dass wir keine Heizung haben, steht er erstmal morgens in der Scheune und schlägt das Holz, das wir den Tag über durch den Kachelofen und die Küchenhexe drücken und das sind ungefähr 4 bis 5 Euro Boxen voll Holz.
Da weiß man erstmal Wärme im Haus zu schätzen. Ich habe einmal in Neuseeland einen Erntejob gemacht und da gab es auch nur sozusagen die Kaminwärme. Und ich war da über den Winter, das war auch so die Abkalbezeit und dann sind wir immer abends, haben wir den ganzen Kamin voll gemacht mit Holz, sind dann ins Bett, haben alle Türen offen gelassen, damit auch bloß die Wärme bis ins Schlafzimmer kommt. Und dann ist man mitten in der Nacht mit so einer Nase wach geworden und da, genau, also weiß man es erstmal durchgehende Wärme und ein gewärmtes Haus zu schätzen, wenn man da wieder Holz hacken muss.
Will. Ja, und das finde ich auch das Schöne dran. Also es ist schon sehr entbehrungsreich, wie wir gerade leben, aber es hat irgendwie auch was ganz archaisches, romantisches.
Also er hackt Holz. Ich muss da nochmal nachhaken.
Beim Tagesablauf.
Ja, 4 bis 5 Euro Boxen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Versuch mir das mal zu erklären. Wie viel ist denn das? Ist das jetzt so eine Schubkarre voll oder?
Vielleicht 2 oder 3 Schubkarren voll.
Das macht er jeden Morgen?
Das macht er jeden Morgen, ja. Das
der ist uns nicht ins Fitnessstudio.
Sein Frühsport, nee.
Das Leben ist der Sport.
Wow. Ich meine, so als Städter, du stehst morgens auf, der einzige Gedanke gilt deinem Kaffee. Und da musst du dann erstmal in die Scheune und Holz hacken.
Vielleicht kriegt er den auch vom Holzhacken.
Ja, schon. Also dann macht er den Ofen an und dann ist auf jeden Fall diese Bialetti, seine heilige Bialetti, die kommt dann auf die Küchenhexe. Und dann ist der Kaffee angesagt und dann setzt er sich an den Computer meistens bis um 10 und macht Büro. Das sind teilweise, also jetzt aktuell sind es viele Bauanträge, es ist Steuer, es sind landwirtschaftliche Themen, diese Anträge, die man da eben zu stellen hat. Ja, ganz viel Sanierungszeug dann von unserer GbR, diese Social-Media-Sachen. Also er hat da wahnsinnig viel Verantwortung am Schreibtisch einfach und um 10 kommt er dann wieder in die warme Küche und da habe ich dann schon Frühstück gemacht und dann frühstücken wir eine Stunde lang meistens und besprechen alle Themen, die so wichtig sind am Tag und diese gemeinsamen Mahlzeiten, die sind für uns wirklich heilig.
Goldwert,
ja. Ja, da besprechen wir alles, was ansteht. Und das ist halt schön, weil ich kann mit den zwei Kleinen dann morgens in der Wärme aufstehen und die fertig machen und schon mal meine To-Dos ein bisschen abarbeiten nebenbei.
Und wie geht's dann weiter? Also da müssen ja auch irgendwann die Tiere versorgt werden, ne?
Genau, ja, das macht er morgens oder meine Mutter.
Das klingt ja so, als wären die Tiere ganzjährig bei euch draußen.
Ja, jetzt haben wir sie in den Stall geholt.
Okay.
Ja, aber sie sind schon lange draußen. Nur die Wiesen bei uns sind so matschig. Also letztes Jahr ist Patrick mit dem Teleskoplader beim Füttern den Hang runter geschmiert und zwar ziemlich weit. Und ja, das ist auch gefährlich. Also wir können die nicht auf den Flächen lassen. Auch das ist für die Klauen einfach auch nicht gut.
Ja, das ist so der Grund, warum in Deutschland meistens die Tiere nicht ganzjährig auf der Weide stehen.
Aber das ist auch schon ein spannendes Thema, wenn man einfach so Einblicke gibt in diese Themen. Gerade das Thema Stall ist immer wieder sehr emotional. Also es ist ja jetzt erst das zweite Jahr, wo wir so viele Menschen mitnehmen, wo dieser Account so gewachsen ist, weil da jeder eine andere Meinung ist. Also gerade, weil man viele Menschen auch aus der Stadt hat, die zuschauen, die dann der Meinung sind, man darf Tiere nicht so einsperren. Die
vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr erklären, dass du auf jeden Fall dein Leben auf Social Media zeigst und ja eigentlich Landinfluencerin bist, wenn man so will. Deswegen können dir ganz, ganz viele Menschen dort folgen und du kriegst wahrscheinlich hautnah mit, was dann die Menschen auch besonders interessiert oder aufregt.
Ja, und da gibt es dann Leute, die dir von ferne erklären wollen, wie man das da macht mit der Landwirtschaft.
Ja, genau. Also aktuell ist der Account bei 270.000 Menschen.
Wow.
Und 270.000 Meinungen.
Genau, da kommt einiges zusammen. Und es sind so 200 Privatnachrichten jeden Tag plus dann noch Kommentare unter den Beiträgen, die man so postet. Und das ist auf jeden Fall bunt und wild und man lernt so in dem Ganzen irgendwie seinen eigenen Weg zu gehen.
Was ist dir denn da wichtig zu zeigen? Also welche Realität möchtest du transportieren?
Also ich glaube, was unseren Account schon einzigartig macht oder warum Menschen da gerne zuschauen, ist schon unsere Schaffigkeit, dass man einfach sieht, dass wir nie frei haben und dass das auch okay ist und dass man, wenn man sich für Landwirtschaft entscheidet, egal ob das jetzt 100 Hektar sind oder 8 Hektar, dass man einfach von früh bis spät unterwegs ist. Und ja, irgendwie, man steht morgens auf und ab da hat man Probleme und dann versucht man die den ganzen Tag irgendwie zu lösen.
Herausforderungen.
Herausforderungen, ja.
Dornige Chancen.
Ja, und das irgendwie Landwirtinnen sind einfach, die müssen so breit aufgestellt sein. Die sind ja Problemlöser, die müssen ihre mentale Gesundheit im Griff haben, die müssen ihr Büro im Griff haben, die müssen Maschinen reparieren können, die müssen sich mit Tieren auskennen, mit Bodenzusammensetzungen, also mit Chemie, mit Physik.
Hast du eine Begegnung oder ein Erlebnis für uns, wo du so gemerkt hast, okay, jetzt merke ich, ich bin jetzt wirklich Teil von der Landwirtschaft? Weiß ich nicht, stell mir jetzt zum Beispiel vor, wenn die Schafe ihre Lämmer bekommen, das war doch für dich bestimmt, die da erst jetzt frisch mit in Berührung kommt, bestimmt bewegend.
Ja, das ist auf jeden Fall immer wieder herausfordernd, so mit dem Tierwohl und dieser Verantwortung, die man trägt für die Tiere einfach. Und die Frage, wie geht man damit um, definitiv. Aber ich glaube, es gab jetzt nie so einen Knackpunkt, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich Landwirtin. Das ist auch irgendwie so eine spannende Frage, die Patrick und ich uns oft stellen, weil man eben, also wir wollen bewusst eine Nebenerwerbslandwirtschaft machen. Wir wollen auch nicht in eine Vollerwerbslandwirtschaft steuern. Aber die Grenze ist natürlich fließend irgendwie. Nimmt man sich selber als Landwirtin ernst? Wird man von außen als Landwirtin ernst genommen oder auch nicht? Das ist auf jeden Fall ein breites Spektrum.
Hallo, ich habe mal auf dem Balkon Basilikum gepflanzt und einen Hund gefüttert. Also wenn das nicht als Landwirt durchgeht, weiß ich auch nicht. Aber was mich mal interessieren würde, Entschuldigung Geraldine, du hast ja gesagt, ihr macht das im Nebenerwerb. Also ist Social Media euer Hauptstandbein? Oder wie wichtig ist Social Media im Zusammenspiel mit Landwirtschaft?
Ja, also Social Media ist das Haupteinkommen definitiv und das war auch nie so geplant. Ich glaube, das kann man auch nicht planen. Wir sind da einfach wirklich reingerutscht. Ich bin eigentlich ja Zirkustrainerin, ausgebildete Clownin und und habe 2020 war das, glaube ich, mein erstes Buch rausgebracht. Das war ein Buch übers Reisen. Da hatte ich echt ein Glück, dass ich einen großen Verlag gefunden habe. Ich war bei einer Agentur unter Vertrag und dieser Verlag hat eben gesagt, also wir erwarten von unseren jungen Autorinnen, dass sie auf Social Media präsent sind und ich hatte bis dahin kein Smartphone. Ich habe das total boykottiert.
Abgelehnt, genau. Setz dich nicht durch.
Ja. Das wird nie was, diese Technik. Also ich komme überhaupt nicht aus dem Bereich, ich bin einfach Geschichtenerzählerin und ich habe dann angefangen, ja, diesen Social Media Account mir anzulegen, irgendwie zu bespielen und habe einfach die Menschen mitgenommen beim Buchschreibeprozess. Und das war auch so die Zeit, wo wir in dem Bauwagen gewohnt haben und dann die 3 Schafe dazugekommen sind, die ersten, und wir Heu gemacht haben. Und ich habe dann gemerkt, mir macht das einfach wahnsinnig viel Spaß, Menschen mitzunehmen, Geschichten zu erzählen von vielleicht auch unkonventionellen Dingen oder dass man einfach guckt, wie ist mein Weg, wie will ich Sachen machen, wie gestalte ich das, und dieses Thema Selbstversorgung einfach total spannend finde und da selber viel gelernt habe und im Austausch bin, und dann ist dieser Account einfach wahnsinnig schnell gewachsen.
Hast du mittlerweile schon ein Gespür dafür, was die Menschen besonders interessiert an deinem Leben, an der Landwirtschaft?
Ja, es gibt ja diesen Algorithmus und der sagt einem das schon ganz schön genau, was die Menschen interessiert. Und es ist schon oft auch, es überrascht mich bis heute. Also ich mache ein Video, ich schneide das, ich habe die Idee dazu, lade das hoch und denke, boah, das wird der Knaller. Und dann geht das so irgendwie so unter in der Welt da draußen. Und ein anderes Video, was man mal so schnell nebenbei macht, geht dann irgendwie viral. Und das ist ganz schwer einzuschätzen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist dann schon die Bestätigung da, dass man das Gefühl dafür hat. Ja, das zeigen dann einfach die Zahlen.
Glaubst du, dass du so eine Art Vorbild bist für Menschen, die dich sehen und vielleicht auch so den Traum haben, auf dem Land zu leben, vielleicht Landwirt oder Landwirtin zu sein?
Also das, was ich so an Nachrichten bekomme, würde ich schon sagen, ja. Es ist natürlich eine wahnsinnig große Anzahl an Menschen. Die einen folgen uns bestimmt, weil wir Vorbilder für sie sind. Die anderen folgen uns vielleicht, weil sie sich gerne über irgendwas amüsieren möchten. Das ist auf jeden Fall ein breites Spektrum. Aber wir haben eine ganz tolle Community, bekommen da sehr viel Zuspruch und Unterstützung und sehr viele Nachrichten von, oh, ihr lebt meinen Traum und ich würde das auch so gerne machen. Das sind schon die hauptsächlichen Nachrichten, die wir bekommen.
Ich würde gerne noch mal von dir wissen, weil du hast ja so viel von der Welt gesehen und jetzt bist du auf diesem Hof. Gibt es irgendwas, was du vermisst oder was du jetzt besonders zu schätzen weißt, dadurch, dass du jetzt so sesshaft an einem Ort bist?
Ja, ich glaube, so was ich zu schätzen weiß, ist das, was die Schafe und die Kühe noch nicht so verstehen bei uns, dass das Gras eben nicht immer grüner ist dort drüben, wo die anderen fressen. Und dafür muss man einfach ein bisschen was gesehen haben von der Welt, dass man sich auf seinen eigenen Grasbüschel konzentrieren kann und einfach dabei bleibt. Und das war schon wichtig, sich einfach die Hörner abzustoßen. Und ich wollte Kriegsreporterin werden. Ich war ganz viel in Nahost und alleine reisen und ja, immer so, ich brauche keinen, ich bin hier alleine groß und ja, irgendwie habe ich die Extreme gesucht und jetzt bin ich einfach in Ruhe. Ich kann Mama sein, ich kann Landwirtin sein, ich bin Unternehmerin und ja, kann mich da total reingeben, aber ich habe das auf jeden Fall gebraucht, das andere kennenzulernen.
Das klingt jetzt wirklich alles ganz toll. Wirklich. Und wie du gerade gesagt hast, du bist Mama und ihr habt eine tolle Partnerschaft und ihr habt den Wechsel geschafft und euer Traum ist wahr geworden. Der Traum, den viele haben. Ihr habt einen Hof gekauft und ihr habt Tiere. Und wenn man euren Account anguckt, das sieht alles wirklich wahnsinnig romantisch, idyllisch aus. Man könnte sagen, die Geschichte hat funktioniert. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Geraldine, gibt es da so Momente, wo du denkst, puh, das habe ich mir ehrlich gesagt dann doch romantischer vorgestellt und doch nicht so brutal?
Ja, klar. Also es ist auch so, dass ich Nachrichten bekomme, weil ich Vegetarierin bin, dass man als Vegetarierin ja keine Landwirtin sein kann. Das funktioniert nicht. Und in gewisser Weise stimmt das.
Ist doch aber unglaublich, weil ich denke mir so, auch die vegetarischen Produkte, die wir essen,
sind ja landwirtschaftliche.
Genau,
ja.
Kommen aus der Landwirtschaft.
Definitiv. Ja, ja. Das Thema ist halt, dass Fleischproduktion schneller lukrativ ist, wenn man Grünland macht. Aber es gibt natürlich auch andere Wege, eine ernstzunehmende Nebenerwerbslandwirtschaft zu führen, auf jeden Fall. Aber ich finde das schon herausfordernd mit den Tieren, definitiv. Unsere ersten Lämmergeburten, die sind komplett schief gelaufen. Da sind uns alle Muttertiere gestorben, die, also nicht alle, die Hälfte der Muttertiere und die Hälfte der Lämmer. Und das war dann so, dass kein Lamm mehr seine eigene Mutter hatte. Dann wurden die adoptiert. Wir hatten noch ein Flaschenlamm. Und das war schon für mich traumatisierend, weil dazu kommt, dass meine eigenen Geburten leider auch nicht so schön waren. Und das hat mich einfach total gerissen. Also das war wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich will keine Tiere mehr. Ich will einfach nur eine Katze, der es gut geht, die man verwöhnen kann. Ich will nicht, dass irgendwer wegen mir stirbt. Und das waren also Euterentzündungen, muss man einfach sehr, sehr früh erkennen. Und man kann nicht alles wissen. Man macht in allen Lebensbereichen Fehler, bei Kindern, auf Social Media, aber eben auch in der Landwirtschaft. Und wenn man sich eben um Lebewesen kümmert, dann haben Fehler auch einfach Konsequenzen. Nicht nur für einen selber, sondern eben auch für andere Lebewesen. Und ich finde, das ist schon so ein Druck, mit dem man erstmal lernen muss, klarzukommen.
Ja. Hat dich das selber überrascht? Also du hast ja viel von der Welt gesehen, aber war das nochmal so etwas, wo du gesagt hast, puh, damit habe ich nicht gerechnet, dass man tatsächlich solche Erfahrungen macht in der Landwirtschaft?
Ich wusste das schon, dass ich da, also was das angeht, überhaupt nicht dafür gemacht bin, Landwirtschaft zu betreiben. Also Patrick, der hat sich neulich auch den Hahn geschlachtet, hat den gegessen und meine Mutter fand das dann ganz spannend und toll. Dann haben die den zusammen morgens gerupft in der Küche. Und also das ist irgendwie alles gar nicht meins, aber ich weiß, dass es auch nicht vermeidbar ist und dass es irgendwie dazugehört in dem Bereich und wir versuchen einfach Mittelwege zu finden, die für alle lebbar sind und die Herausforderungen einfach anzunehmen, die auf uns zukommen in allen Bereichen und das ist ja jetzt nur so ein Bereich, also dieses Thema, wie gehe ich mit Tieren um.
Aber ich glaube, das heißt nicht, dass du dafür nicht gemacht bist. Jeder Landwirt und jede Landwirtin hat ja Mitgefühl und Emotionen dazu. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die uns auch beibehalten und Dinge vielleicht weniger gut finden oder toll finden, aber die Emotionen, die dürfen wir nicht verlernen. Und deswegen ist es, ja, freue ich mich, dass du das hier so erzählst, wenn etwas auch hart ist und dass man Mitgefühl hat oder Ehrfurcht.
Ja, total. Und das finde ich aber auch schön, dass wir da einfach auch die Möglichkeit haben, Menschen mitzunehmen, auch in solchen Prozessen. Und man muss sich da schon auch da wieder total strengen Meinungen aussetzen in alle Richtungen. Also eben die einen sagen, du kannst als Vegetarierin keine Landwirtin sein und die anderen sagen, ihr könnt doch nicht eure Tiere schlachten.
Ist das nicht spannend, wieso, dass es immer nur scheinbar bei vielen Menschen in Schwarz-Weiß geht? Also dass man so einen eigenen Weg geht, der für sich selber genommen, für einen selber völlig logisch ist und nachvollziehbar, für andere Menschen so, ja, so schwer verständlich ist so?
Ja, das finde ich wahnsinnig spannend und ich glaube, das ist auch das, was mich so am meisten antreibt, da so diese Gegensätze ein bisschen aufzulösen und einfach zu zeigen, man darf existieren. Und also was ich so aus dieser Social-Media-Reise mitgenommen habe, ist, dass Menschen andere Meinungen oft nicht ertragen, weil es ihnen Angst macht, weil das bedeutet, dass meine Meinung in Frage gestellt wird, was gar nicht stimmt, aber man kommt ins Wanken mit seiner eigenen Meinung und deswegen darf das manchmal nicht sein, dass eine andere Meinung nebendran genauso bestehen darf. Und das finde ich wahnsinnig spannend und da versuchen wir einfach irgendwie immer moderat zu reagieren und Mittelwege zu gehen.
Und ich glaube auch, Kulage, das ist genau das, was wir hier in diesem Podcast machen. Also wir wollen ja gerade aufzeigen, dass auch die Landwirtschaft nicht schwarz-weiß ist und wie viel da im Graubereich ist und so ein bisschen Perspektiven auflösen. Und mit dir haben wir wieder eine neue Perspektive hier mit reingebracht. Ja. Und das finde ich schön, dass wir das
machen. Aber wir müssen jetzt auch noch mal Tacheles reden, Geraldine. Du bist jetzt, ich sag jetzt mal, so eine Art Landwirtin. Ich weiß, wir tun uns alle ein bisschen schwer und du ja wahrscheinlich auch. Aber drei wichtige Fragen. Erstens, was fahrt ihr für einen Trecker? Zweitens, wie viel Bodenpunkte habt ihr? Drittens, hat dein Mann ein Karohemd und wie groß sind die Karos?
Fangen wir mal von hinten an. Da kenne ich mich nämlich am besten aus. Mhm. Der halbe Schrank von Patrick ist voll mit Karohemden.
Jawohl!
Und deiner?
Meine, ich habe eins, nicht zwei inzwischen. Ja. Mhm. Aber Gummistiefel. Genau, die Bodenpunkte, das ist was, wie gesagt, das liegt auf Patricks Schreibtisch und er ist auch der Landwirt, der eingetragen ist und alles, was mit Zahlen und Anträgen zu tun hat, das liegt bei ihm und wir müssen auch diese Arbeitsteilung machen, weil alles, was mit Social Media zu tun hat, liegt bei mir, also ich mache diesen ganzen Bereich hauptberuflich, aber wie gesagt, ich bin auf dem Hof, ich bin die Frau eines Landwirts und genau, bekomme da einfach oder entscheide da viel mit, aber das ist... Das kann ich dir nicht beantworten.
Und der Trecker, welche der Farbe Trecker. Haben die Felgen?
Ich glaube,
die sind. Das habe ich gelernt bei euch Landwirten. Es geht alles immer darum, welche Farbe haben die Felgen, dann weiß man, welchen Trecker man fährt und dann weiß man, ob man einen guten hat oder nicht.
Ja, also es ist ein Massey Ferguson und der ist überhaupt nicht gut. Den haben wir noch gekauft, als wir den Hof gekauft hatten. Da war dann einfach nicht mehr so viel Geld. Es hat nicht für einen Fendt oder einen John Deere gereicht und es hat nicht mal für einen Allradtraktor gereicht und der ist so unbrauchbar, dass in diesen Hanglagen, dass wir einfach zum Glück sehr tolle Nachbarschaften haben und ja, wir haben jetzt einen großen Mulcher gekauft und der geht gar nicht mit unserem Massey Ferguson. Da machen wir immer eine Kooperation mit einem Nachbarhof.
Aber wenn man sich mit Nachbarn zusammenzutun, ist auf jeden Fall ja. Sehr, sehr gut. Hast du eine Vision für euren Betrieb mit deinem Mann?
Ja, wir möchten auf jeden Fall so weitermachen ein bisschen, also noch klarer die Konzepte ausbauen, aber wenn man eben auf einer Nullparzelle anfängt, dann muss man wirklich, also die Scheune war einsturzgefährdet. Wir haben jetzt das letzte Jahr erstmal versucht oder auch mit Erfolg die saniert, so dass man die einigermaßen nutzen kann, dass dieser Traktor auch irgendwo im Trockenen stehen kann. Und da arbeiten wir uns jetzt hoch, aber wir sind einfach gerade noch super intensiv mit Infrastruktur schaffen, ja, beschäftigt. Aber auf Dauer möchten wir einfach eine gute Nebenerwerbslandwirtschaft führen, die Menschen weiter mitnehmen, selber noch ganz viel Neues dazulernen. Und wir lassen uns auch sehr gerne eines Besseren belehren. Es ist ja auch immer so die Art und Weise, wie man schreibt oder spricht. Und freuen uns eigentlich immer, auch wenn Nachbarn kommen oder wenn wir gute Tipps kriegen von Menschen, die es gut meinen. Und einfach, ja, wir wollen einfach noch ganz viel lernen in dem Bereich und Ich glaube, das ist bei mir im Leben schon immer so gewesen, dass man einfach mal loslegt und schaut und merkt, ah, das fühlt sich gut und richtig an und es ist natürlich super herausfordernd und ganz oft will man das Handtuch werfen, aber im Großen und Ganzen fühlt sich es einfach richtig an.
Hm, toll. Also diese Bilanz ziehen ist wirklich schön. Du hast ja vorhin auch gesagt, viele Leute folgen euch auf Instagram und haben selber so den Traum, den ihr lebt, sag ich mal. Wenn du einen Tipp geben würdest, worauf sollten die achten und welchen Fehler sollen sie auf gar keinen Fall machen, wenn sie euch vielleicht irgendwie nachfolgen wollen?
Also von null auf Landwirt?
Mhm.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, bei uns geht das nur, weil Patrick einfach Erfahrung hat. Und diese Vorerfahrung ist super wichtig. Also ich glaube, wenn man keine Vorerfahrung mitbringt, dann ist es ganz, ganz, ganz arg schwer. Also dann fängt man besser an mit einer Selbstversorgung einfach.
Und du siehst es doch schon an deinem Balkon, Kulage. Ja. Wenn du über ein Mädchen versuchst hochzuziehen, wie
der Basilikum hat keine Woche überlebt.
Ja, aber ich würde sagen, der einzige Tipp, den man immer geben kann, ist einfach mal mit irgendwas anfangen. Und wenn man halt noch in der Stadt wohnt und sein Basilikum auf dem Stadtbalkon hat, dann kann man sich da vielleicht mal noch ein Tomätchen dazustellen und einfach mal ausprobieren und sich einlesen. Und das ist auch so die Verbindung, die ich so toll finde aus Internet und also analog und digital eigentlich, dass sich das so befruchtet gegenseitig, weil wir so viel einfach googeln oder ChatGPT fragen und dann haben wir wieder eine Antwort und kommen wieder weiter. Oder fragen eben Nachbarn mit viel Erfahrung.
Ja, das ist so spannend, diese Kombination. Weil ich weiß von euch, also ihr seid wirklich angebunden als World Wide Web und alles geht fix und ihr schneidet eure Videos in einem ungeheizten 500 Jahre alten Hof, in dem im Winter die Fenster zufrieren. Stimmt das?
Ja, wir schlafen in einem Safari-Zelt in unserem Schlafzimmer, weil der Putz da von der Decke bröckelt und das würde gar nicht anders.
Ach, du
Wahnsinn.
Und das ist aber so diese Königsbetten, die man noch sieht in so barocken Schlössern und so.
Ah.
Wir wissen jetzt ganz genau, warum das so ist, weil das macht echt nochmal Wärme. Also wenn man zu viert dann in so einem Zelt liegt, dann ist es wirklich wärmer, als wenn das Zelt nicht da wäre.
Wie toll. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Deine Mutter ist Handleserin.
Ja.
Hat die es in deiner Hand gelesen, dass du mal diesen Weg gehst?
Also Handlesen hat gar nichts mit Zukunftsvoraussagen zu tun. Das,
okay.
Das weiß die nicht. Das ist so eine alte Erfahrungslehre und das ist eine Charakteranalyse. Also es ist eher so ein bisschen wie Sternzeichen.
Ah, okay.
Ja.
Schade, sonst hätte ich jetzt direkt erstmal gefragt, was bei mir eigentlich in meiner Hand zu finden ist für eine Zukunft. Aber schön.
Ach, Geraldine, ganz, ganz vielen Dank für dieses tolle Gespräch und
ja,
dass du uns so einen kleinen
euch.
Einblick gegeben hast. Mehr gibt es natürlich auf deinem Instagram-Account. Spannende Sachen zu sehen. Toll, alles Gute, toi, toi, toi. Und dass sich die Probleme, die da gerade noch hinterm Berg lauern, dass sie sich irgendwie zum Positiven für euch lösen lassen.
Ich wollte dir eigentlich auch noch eine Frage stellen, aber die hat sich jetzt schon beantwortet.
Welche denn?
Ich wollte wissen, ob du nur eingestellt wurdest wegen deinem Namen.
Ja, aber du wirst ja gemerkt haben, dass ich sonst keine Qualitäten mitbringe,
genau.
Die mich hier irgendwie
qualifizieren. Ich habe das jetzt gemerkt, du kannst das schon.
Ja, vielleicht hilft es ein bisschen, aber ich hoffe, dass ich noch so ein paar andere Sachen kann, als einfach nur einen passenden Nachnamen haben.
Definitiv. Also es ist schön, euch zuzuhören, auch also die anderen Folgen, sehr, sehr hörenswert.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Wirklich. Übrigens, die Geschichten um Geraldines Leben auf dem Land gibt's auch in der Fernsehreihe Raus aufs Land in der ARD-Mediathek. Da könnt ihr sie auch sehen. Vielen Dank an Geraldine.
Ja, also mir hat's echt Spaß gemacht.
Haben wir Hack die Post?
Cool, ich finde, wir haben die süßeste Hack die Post aller Zeiten bekommen.
Hack die Post.
Ich möchte gerne nichts daran kürzen, sondern alles genauso vorlesen, wie sie bei uns eingetrudelt ist.
Bitte.
Hallo liebe Maja und hallo lieber Kuhlager. Ich heiße Hanna, bin 13 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich bin auf Spotify auf euren Podcast gestoßen und bin ein Riesenfan. Auch durch euch will ich seit längerer Zeit schon Landwirtin werden und lerne Fachwörter von euch. Ich habe jetzt nichts verändert, also sie hat leider ein kleines Wort vergessen. Vielleicht könnt ihr ja mal ein Hekti-Fan-Treffen machen, das würde mich sehr freuen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Nachricht im Podcast vorlest. Vielen Dank für euren tollen Podcast und für die Inspiration.
Oh, das ist aber süß.
Hanna aus Berlin, 13 Jahre, will jetzt wegen deinem Nachnamen Landwirtin werden.
Ach Mensch, ein Fan-Treffen. Also ich will jetzt hier nicht zu viel versprechen, aber vielleicht können wir es ja mal irgendwie organisieren, dass zumindest Hanna mal bei uns ist und vielleicht uns mal besuchen kommt.
Ja, uns mal über die Schulter schauen.
Ja.
Und ich freue mich total, dass wir das bei dir entflammen konnten, das landwirtschaftliche Interesse.
Toll. Max hat uns zur Fleischersatzfolge geschrieben. Also da haben wir ja gefragt, ob ihr auch Fleischersatzprodukte esst. Fleischersatzprodukte landen bei mir tatsächlich so gut wie nie auf dem Teller, weil ich sie immer, wenn ich mir im Supermarkt die Zutatenliste durchlese, wieder zurück ins Regal lege. Was tatsächlich ständig auf den Tisch wandert, sind Linsen und Erbsen und Leguminosen. Suppen, Eintöpfe, Hummus aufs Brot. Alles so lecker, dass ich mich frage, warum sollte man überhaupt versuchen, Fleisch zu imitieren? Ist ja immer wieder so eine gern gestellte Frage an Veganer. Warum muss es vegane Wurst geben? Geht das nicht irgendwie anders oder kann man hier eine Gurke essen?
Also, weil das diejenigen sind, die den Fleischgeschmack vermissen und da kommen so fleischähnliche Produkte am ehesten eben ran.
Vielen Dank, Max, für diese Nachricht. Und wenn ihr hier fleißig 63 Hektar hört und uns mögt und überhaupt offen seid für diese Themen der Landwirtschaft, dann empfehle ich euch auch noch eine ganz andere Folge eines anderen Podcasts, und zwar Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Feature und die Folge Agrarfrauen, die leise Revolution von Frauen in der Landwirtschaft.
Sehr schön.
Hört ihr auch, so wie 63 Hektar in der ARD Audiothek.
So sieht's aus. Und ich möchte jetzt gerne nochmal von euch lieben Hektis wissen, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr vielleicht auch diesen intrinsischen Wunsch, am liebsten alles hinwerfen und aufs Dorf ziehen, sich einen Bauernhof kaufen? Und wie sollte dann die Landwirtschaft in euren Augen aussehen?
63 Hektar at ndr.de.
Ach was!
Diese Rubrik gibt es ja, damit ich dich immer überrasche oder dir von etwas erzähle, was wahrscheinlich in den Medien untergeht, was ich aber interessant finde. Heute möchte ich dir von CalfGPT erzählen.
Bitte? CalfGPT.
Das ist eine Erfindung, die Milchviehhaltern dabei unterstützen soll, das Kälbermanagement zu verbessern. Und zwar ist das ein Headset, was du dir auf den Kopf setzen kannst. Und da kannst du als Landwirt dann reinsprechen und kannst sagen, Kalf und dann halt die, oder Kalb. Und dann die Kalbnummer. Und dann antwortet dir dein Headset und erzählt, wie gut es dem Kalb heute geht. Ob es genug getrunken hat, ob es sich genug bewegt hat, wie die Gesundheit bei dem Kalb ist. Denn normalerweise hat der Landwirt diese ganzen Daten schon, aber er müsste dafür extra an einen Automat gehen oder ins Büro gehen, um dann die Daten eben einzufordern und abzuchecken. Und so kann er während seiner Arbeit die Daten frisch ins Ohr bekommen und weiß so zu jeder Tageszeit Bescheid.
Das heißt, eine Stimme erzählt ihm dann, wie es dem Kalb geht.
Ja, genau.
Ach was.
Und diese Stimme bedient sich an Daten, die er von der Ohrmarke bekommt und von Sensoren an der Tränketechnik und kann so den Landwirt damit mit Informationen füttern.
Cool. In einer perfekten Welt, finde ich, antwortet das Kalb selbst auf so die Frage, wie es ihm geht. Ich hoffe, wir werden irgendwann dahin kommen. Ja, dann ist ChatGPT nämlich wieder überflüssig.
Ja, das heißt CalfGPT.
Ja,
so rum.
Entschuldigung. CalfGPT. Wieder was gelernt. Vielen, vielen Dank, Maya, für diese tolle Folge. Und wir sagen jetzt erstmal Tschüss. Und Maya, darf ich verabschieden? Darf ich das sagen? Unsere Maya wird richtig berühmt hier.
Was?
Du bist auf der Grünen Woche, ne?
Ich bin auf der Grünen Woche und ich finde, du kannst auch gerne hinkommen. Ich freue mich auf jeden Fall, Hektis dort zu treffen. Falls ihr mich seht, sprecht mich gerne an.
Was machst du denn da?
Ich moderiere die Eröffnungsveranstaltung vom Niedersachsenabend. Mhm. Vor 600 Leuten.
Krass.
Ob ich jetzt schon schwitze? Ja.
Toll, Glückwunsch. Also das ist eine große Sache. Kann mir vorstellen, dass du aufgeregt bist, aber du machst das, weil ich weiß, du kannst das.
Ja, du kannst mich trotzdem begleiten. Ich freue mich immer, wenn wir mit du irgendwo sind.
Ich bin im Urlaub.
Na gut, sei dir gegönnt.
Bis zur nächsten Folge, ihr Lieben.
Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Muckwitz.